Die Märkte sind deutlich unter Druck geraten, allen voran der DAX, der Dow Jones und vor allen Dingen natürlich der S&P 500. Nur die Nasdaq hält sich wacker. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir direkt im Anschluss erörtern. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Ahlt, begrüße Sie ganz herzlich ein letztes Mal, zumindest für die Marktwoche aus Buenos Aires. Und ich habe Ihnen, um da gleich einzusteigen, so ein paar Eindrücke nochmal so vom Lebensgefühl mitgebracht. Und dann war ich am Sonntag am berühmten Markt von San Telmo. San Telmo ist so ein älterer Stadtteil, das alte Zentrum, mehr oder weniger von Buenos Aires, wo der Tango auch zelebriert wird. Und Sie sehen es, da geht es rund, viele Menschen sind unterwegs, ist wie auch ein Touristen-Hotspot, aber sehen eben auch die schönen alten Häuser. Und das ist eben auch das Thema, das man dann halt in San Telmo halt auch erleben kann. Und es gibt da diesen berühmten Markt, der nicht nur am Wochenende offen ist, sondern ich denke auch ganzwöchig, er ist überdacht. Und Sie sehen eben Kunsthandwerk, ja, also man sieht ja letzten Endes all diese ganzen, ja, künstlerischen, handwerklichen Dinge, die man so kaufen kann, Schmuck, aber eben auch natürlich viel Gastronomie, man kommt zusammen, Sie sehen es, das ist eine lockere, entspannte Stimmung, alle, ja, freuen sich über das Wochenende, genießen halt die eine oder andere Speise, Empanadas stechen da natürlich heraus, aber auch viele, viele andere Dinge, Sie sehen es, Wein gibt's auch. Und natürlich Kaffee, denn das war ja noch irgendwie so am frühen Nachmittag, also da kann man schon auch über Kaffee trinken, nachdenken. Sie sehen aber auch die schöne Architektur, alles etwas älter, aber damit eben natürlich auch mit einem, ja, gewissen Sinn fürs Schöne versehen. Das ist uns ja mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen. Und Sinn fürs Schöne ist auch das Thema, jetzt werden Sie mich vielleicht verrückt erklären, ich habe mein Herz für Autobusse entdeckt, schauen Sie mal, wie interessant die Busse aussehen in Buenos Aires. Also ich bin jetzt irgendwie nicht völlig durchgedreht, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, definitionsgemäß können diese Busse nicht unpünktlich sein. Ja, sie sehen einfach schnell aus. Ja, das erinnert mich an meine Carrera-Bahn damals in den 1980er oder 90er Jahren. Und das macht einfach Spaß zu sehen. Ja, nicht, dass ich jetzt mit den Bussen gefahren wäre, aber ich kann sie mir das immer nur anschauen und denke mir so, wow, irgendwie sehen die echt ganz cool aus. Ja, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht zum Bus-Super-Freund, sondern ich finde einfach das Design ganz interessant. Und apropos Design, eben hier die Frau oder die Frauenbrücke, die Brücke der Frau in Buenos Aires am Hafen Puerto Madero. Nicht zu verwechseln mit Puerto Maduro. Maduro gibt es schon, das ist einer der Präsidenten. Der aktuelle Präsident aus Venezuela kommt jetzt nicht so gut an überall, wenn man das dann so sagt. Deshalb dementsprechend Puerto Madero in Buenos Aires, auch ein eher der modernere Teil der Stadt und auch natürlich viel Gastronomie. Und das habe ich dann gestern aufgenommen, also gestern heißt dann am Freitagnachmittag. Und es ist tatsächlich das Unvorstellbare passiert, es regnet. Es regnet und das hatte sich dann am Freitag schon zugezogen, jetzt am Samstag würde ich das aufzeichnen. Da sehen wir am besten, da habe ich viel Zeit drin, denn am Ende, es regnet hier wirklich stark gerade, aber ist auch okay. Es ist ja wirklich Herbst, denn hier ganz im Süden, der Erdhalbkugel, ist es ja umgedreht. Ja, Herbst ist hier Herbst und dann in Deutschland und Europa eben Sommer und in vielen anderen Teilen der Welt dann eben auch. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Genug davon, lassen Sie uns direkt in die Zahlen reingehen und was gab es in der letzten Woche? Ich denke, der wichtigste Aspekt, den wir dann uns anschauen konnten, oder mehrere wichtige Aspekte, denn es gab wirklich einiges dann auch zu entdecken. Einmal Verbraucherpreisindex aus den USA am Mittwoch. Und das war im Endeffekt schon ein Schlag ins Kontor, der die Märkte deutlich unter Druck gebracht hat. 3,5% statt erwarteten 3,4% und statt vorherigen 3,2%. Das heißt, die Inflation ist in den USA zurück. Punkt. Es gibt ja mehrere Aspekte. Ja, wir haben ja den VPI, Verbraucherpreisindex. Dann gab es nochmal so andere Zahl, dann, der das Ganze, die das Ganze so ein bisschen relativiert hat, dann die Märkte noch ein bisschen hochgezogen hat, aber auch nur kurz und auch nur für ein paar Stunden, um dann entsprechend dann doch wieder runterzufallen. Und das war im Endeffekt so der Bereich der Erzeugerpreise, die ein bisschen runtergegangen sind, aber immer noch höher als vorher. Heißt also, am Ende für die USA sieht es momentan so aus, als ob das Thema Zinsen vom Tisch ist. Und ja, es gibt natürlich noch die eine oder andere Stimme, die sagt, naja, wir machen das schon nochmal in diesem Jahr. Es ist natürlich auch leicht zu sagen, wenn April ist. Aber es ist natürlich alles eine schwierige Geschichte und für die Marktteilnehmer nicht mehr wirklich greifbar. Eins ist sicher, es wird eben nicht sofort passieren, dass die Zinsen gesenkt werden. Und das war ja eigentlich die Fantasie, die zumindest zum Teil dafür gesorgt hat, dass die Preise nach oben gezogen wurden. Denn anders kann man es gar nicht nennen. Die Erwartungshaltung, dass günstigeres Geld reinfließt und dann ist man halt schon positioniert und wird eben mit hochgezogen, die ist enttäuscht und das sehen wir eben jetzt. Dann für die Eurozone sicherlich die entscheidende Situation, Zinsentscheidung der EZB, dann am Donnerstag von 4,5 auf 4,5 und es gab vorher auch schon 4,5. Und dementsprechend auch das keine Überraschung, es war auch eingepreist, dennoch auch hier die Aussage der EZB von Madame Lagarde, dass es eher zurückhaltend weitergeht, dass ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt und Sie wissen es mittlerweile ja auch als regelmäßige Zuschauer und natürlich auch Damen, Zuschauerinnen, ist es natürlich klar, die Zinsentscheidung der EZB ist die eine Sache, die Zinsentscheidung der nächsten Sitzung, übernächsten Sitzung dürfte aus meiner Sicht schon eine Zinssenkung mitbringen. Warum? Naja, schauen wir uns einfach mal die Preise an. Wir haben den Verbraucherpreisindex in Deutschland 2,2% in den Erwartungen dann am Freitag und damit ist Deutschland eigentlich aus der Inflation raus. Können Sie vielleicht anders beurteilen im täglichen Erleben, aber was die offiziellen Zahlen angeht, ist das mehr oder weniger der Fall. 2,0%, Sie wissen es, das offizielle Inflationsziel der EZB, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Heißt also, die Argumentationsgrundlage fällt so langsam weg. Und das ist eben genau die Situation, die an den Märkten jetzt eingepreist wird. Und dann schauen wir uns mal an, was dann in der nächsten Woche auf uns wartet. Und da ist eigentlich nur herauszuheben, für die Eurozone die Verbraucherpreise, die Inflationsrate dann am Mittwoch mit 2,4% erwartet. 2,6 im Vorfeld. Sollte die Tendenz so weitergehen, dann seht ihr auch hier eher die 2,2. Eine 2,0 dürfte die Überraschung schlechthin sein. Ja, ist natürlich ein Riesenschwung. Muss man sehen, ob das so hinhaut. Aber 2,4 dürfte dann den Markt schon zufriedenstellen. Und trotzdem dürfte das dennoch, ja, doppelte Verneinung, den Euro unter Druck bringen. Warum? Weil natürlich hier die Erwartung der Marktteilnehmer in die Richtung geht, ja, wenn wir da hinkommen, dann fällt die Grundlage für höhere Zinsen weg und der Euro verliert Zinsen und damit eben auch an Wert. Aber das ist ja für Europäer auch nichts Neues leider. Dann gehen wir nochmal in den Montag rein. Einzelhandelsumsätze, das dürfte sicherlich auch so ein Thema sein, das momentan in der Beobachtung ist in den USA, um eben auch zu schauen, wie gesund ist die Wirtschaft, wie sehen einfach auch die Konsumenten, also die Verbraucher das ganze Thema. Ja, es ist ja nicht um Verbrauchervertrauen, es geht ja um Einzelhandelsumsätze, aber ist ja klar, wenn ich nicht ganz so tolle Aussichten sehe, dann halte ich mich auch zurück im Kauf, ist doch logisch. Und das ist halt so eine Situation, da darf man gerne mal genauer hinschauen, genauso wie bei den Konjunkturerwartungen. Ich erlaube mir jetzt keine Bemerkung dazu, vorherige Konjunkturerwartungen waren bei 31,7, es ist hier noch keine Prognose veröffentlicht, schauen wir mal. Ich kann mir aber im Grundsatz vorstellen, dass natürlich eine grundsätzlich bessere Stimmung mittlerweile da ist, erstmal auch durch die entsprechend gesunkene Inflation und dass wir hier doch relativ positive Werte auch sehen, aber relativ ist eben tatsächlich hier auch relativ. Damit haben wir eigentlich schon die Zahlen für den Donnerstag, dann nochmal die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge in den USA. Da darf man auch nochmal schauen, inwieweit hier gravierende Veränderungen sind. Ich gehe jetzt davon aus, dass so kleinere Schwankungen hier nicht großen Einfluss haben, aber das kann natürlich immer auch eine Überraschung mit sich bringen. Momentan, im Grundsatz, ist meine Sicht auf die Märkte aber erstmal eher zurückhaltend. Ja, und damit können wir direkt uns mal die Märkte anschauen und in die Charts gehen. Und wie immer starten wir mit dem FDAX. Im Future sind wir im Wochenchart. Und ich hatte es ja schon so angedeutet, was sie hier so zeigt, nämlich der Abverkauf. Und ich kann es nicht anders, ich muss es einfach sagen, ich hatte sie gewarnt. Ja, ich hatte gesagt, jetzt geht's los. Nicht, dass es losgeht, es hat schon begonnen. Und ich denke, es war auch durchaus eine hilfreiche Aussage, um die eigenen Investitionen mal zu überprüfen. Und dann will man es richtig verstehen. Das heißt nicht, dass sie jetzt sofort shorten sollen, als ob es kein Morgen gäbe, sondern es ist immer eher ein Hinweis, um sich selber mal zu hinterfragen, bin ich mit meinem Depot noch richtig aufgestellt oder nehme ich mal ein paar Gewinne mit. Denn was wir jetzt eben sehen, ist der DAX schon rund, sagen wir rund, über einen ganz groben Daumen, rund 700 Punkte verloren hat. Ja, so. Und das in 2 Wochen. Und das ist so eine Situation, das bringt viele Anleger und viele Investoren erstmal in Bedrängnis, ja, weil natürlich die Höchststände, wir gehen ja immer davon aus, wenn wir uns mit einer Investition beschäftigen, dass sofort das Geld rüberkommt. Und idealerweise tut es das ja auch. Aber wir leben eben nicht in einer idealen Welt. Und das ist eben so eine Situation, wo viele anfangen werden, sich zu hinterfragen. Und das ist die Situation, auf die wir jetzt blicken. So, ich nehme mal hier die Zeichnung raus. Dazu sehe ich dann auch die Linien, aber dann haben wir ein bisschen mehr. Aber sehen wir ein bisschen mehr, haben wir ein bisschen mehr Einblicke. Und Sie sehen, Sie haben sowas wie, je nachdem, welche Indikation Sie dann anschauen, haben wir sowas wie ein Bearish Engulfing. Ja? Und ein Bearish Engulfing ist immer ein Zeichen dafür, dass der Markt zumindest mal schwankt. Ja, hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 60-80%. So. Und das bedeutet, hier haben wir offensichtlich die Eintrittswahrscheinlichkeit bei 100%, ist nämlich bestätigt worden. Und in der vergangenen Woche ist der Markt auch gefallen, und zwar deutlich. Da gab es nochmal so einen kurzen Move nach oben, aber das wurde sofort konterkariert, was es eigentlich nur noch schlimmer macht, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich meine, Sie kennen es mittlerweile bei mir. Für mich ist zunächst mal auch der kleine Durchschnitt 20, also das mittlere Bollinger Band, interessant. Das heißt, ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich Haltepunkte. Das ist ja immer das Problem dabei, wenn es so rapide aufwärts geht. Es fehlen einfach die Punkte, wo man dann bremsen könnte. Ja, sowas hier, das kleine Spinning Top, da kann man mal gucken, ob der Markt bremst. Da habe ich so einen kleinen Haken da reingezeichnet. Aber im Großen und Ganzen ist erstmal für mich der kleine Durchschnitt 20 da. Und das Problem ist, wenn es jetzt eben schnell geht, dann liegt der hier aktuell bei rund 17.400, 500 Punkte, das ist ein bisschen großzügig. Wenn sich das jetzt hier ein bisschen hinzieht und kleinere Kerzen dabei sind, dann haben wir den vielleicht in Übereinstimmung mit dem kleinen Spinning Top hier bei rund 17.680, vielleicht 17.700, 650, na so in dem Bereich. Na, je nachdem, wie lange sich das hinzieht, weil dann wird natürlich dann immer angepasst und zieht sich immer weiter an den Preis dann ran, wenn der Markt etwas stiller steht. Ja, Sie sehen es hier, ja, dann dreht sich das dann einfach ein bisschen nach oben und der gleitende Durchschnitt zieht sich an den Preis. Alternativ kommt der Preis halt an den Durchschnitt. Ja, das ist die Alternative. Hoffen wir mal, dass eher der Durchschnitt an den Preis kommt und nicht umgekehrt. Also das ist so die erste Idee, die ich dabei habe. Und die Linien lagen ja nicht ohne Grund da, deshalb zeige ich die nochmal mit rein. Was erwartet uns sonst noch auf der Unterseite? 17.100, 17.000 glatt und dann ganz wichtig der Bereich 16.600, 500, 700, ja, also da, das sind so ein Bereich, und da kann ich mir eben vorstellen, der sollte idealerweise halten. Dann haben wir aber auch schon ordentlich geblutet und dementsprechend sollte das für so eine Korrektur reichen. Und da muss man sich natürlich auch deutlich vor Augen führen, in dem Moment, wo der Markt dann hier unten angekommen ist, hier so in dem Bereich, sollte idealerweise Kaufinteresse anstehen. Dann sollten idealerweise die Leute zum Zuge kommen, die die ganze Rallye verpasst haben und auf einen dicken Batzen Geld setzen, den sie unbedingt investieren wollen, und zwar idealerweise in die Werte, die wir selber beobachten. Tun sie das nicht, und ich kann es halt immer wieder betonen, tun sie das nicht, dann müssen wir uns die Frage stellen, ja, warum in aller Welt tun sie das denn nicht? Erst waren sie super scharf reinzukommen und super hinterher dabei zu sein, und jetzt wollen sie nicht mehr kaufen? Was ist da faul? Das ist die große, große, wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und deshalb, ich kann es immer wieder nur wiederholen, sind Unterstützung und Widerstände ebenso wichtig. Und deshalb ist auch so ein Pullback wichtig, um mal einfach das zu testen. Sind noch alle mit dabei? Ja, das ist wie so ein Hund, der vorausläuft und sich dann mal umdreht, ob Herrchen noch da ist. Ja, so. Und das ist eigentlich so der Aspekt, den wir hier immer wieder anschauen müssen. Das ist für mich der Bereich 17.100, ja, roundabout, wichtig, oder eben dann 16.600, 500, je nachdem, wie stark das dann läuft oder wie stark das Momentum dann dementsprechend ist. Gehen wir mal in den Tageschart und hier sehen wir den Clan. Schauen Sie mal, das ist wie das hier am Schnürchen, ja, also den Kanal, den brauche ich nicht mal einzuzeichnen, den sehen wir auch so. Wie am Schnürchen gezogen läuft hier das Ganze abwärts. Wir haben noch ein bisschen Raum bis zum unteren Bollinger Band. Ja, das ist erst bei knapp 17.985 aktuell. Ja, und da kann man natürlich dann erstmal auch schauen, ob der Markt nicht ein bisschen zurückkommt. Vielleicht mal das mittlere Bollinger Band testet, um dann nach unten hochzugehen. Heißt also, dass irgendwo in dem Bereich bei rund 18.000, das macht ja auch von der Nummer her Sinn, dann haben wir auch diese Lücke hier geschlossen, zumindest hier in dem Chartbild, dass der Markt dann hier wieder hochkommt und maximal auf die rund 18.400 Punkte dann ansteigt. So, das wäre so ein Szenario, auf das ich mich verständigen kann. Vielleicht kann es auch noch ein bisschen höher gehen, dann reden wir über die 18.550 Punkte. Und dann sind wir nämlich in diesem Szenario, das ich hier vorhin schon mal oder letzte Woche oder so schon mal eingezeichnet hatte. Wir haben den Move nach oben, wir haben die Korrektur, das Korrekturbein, ja, dann haben wir irgendwann das Ende der Korrektur, dann haben wir die Fortführung des Impulses. Ich gehe aber davon aus, dass diese Fortführung des Impulses sich nicht nachhaltig trägt und dementsprechend der Markt dann abkippt. Also das wäre so die Idee eines Doppeltops, einer M-Formation, die hatte ich schon mal präsentiert. Ich bleibe auch dabei, ja, dass wir uns das dann hier mal so bildlich vorstellen können. Das könnte dann hier in dem Bereich um das mittlere Bollinger Band sein oder eben ein bisschen höher. Ja, so. Nur dass man dann eben auch weiß, wenn man grundsätzlich bereit ist zu verkaufen, Gewinne mitzunehmen, dann wäre das so die Option, bei der man durchaus dann tätig werden darf oder zumindest mal das Ganze kritisch überprüfen sollte, ob man dann eben nicht tatsächlich mal Gewinne mitnimmt. Denn aus meiner Sicht geht es dann erstmal auch weiter abwärts. Wie weit? Das nehmen wir hier. Aber das wäre so nochmal eine Gelegenheit, um einfach ein bisschen was abzustoßen, wenn man möchte, oder eben eine Short-Position aufzubauen. Das wäre auch dann so der Bereich, an dem man mal gucken kann. Gut, gehen wir dazu mal in den Schweizer Markt, SMI, wie ich jetzt hier nochmal erklärt bekommen habe. Und es stimmt ja, FBI heißt ja auch FBI, das stimmt schon, das habe ich richtig gesagt. Aber ein Index ist halt ein Index und eine Intelligence, naja, stimmt schon, Central Intelligence Agency, CIA, ist ja auch, naja, sei es drum. Wie wichtig ist der Chart? Also jetzt hier die genaue Bemerkung, also SMI. Und da gab es schon mal jemanden, der sagte, das heißt doch mal Bearish Engulfing und nicht Engulfing. Ja, stimmt natürlich auch wieder. Also, und das mir, wo ich ja dauernd nur Englisch spreche, zwangsläufig. Was sehen wir? Wir sehen in der vergangenen Woche, sehen wir die riesengroße rote Kerze, die hatte ich ja schon thematisiert und damit war eigentlich auch klar, dass der SMI dann weiter runterfällt, also dass das Market Index weiter runterfällt in den Bereich, und da sind wir jetzt bei rund 11.280, also 11.300 knapp, 250 und dann eben in die 11.180 weiter dann rangeht, mindestens. Jetzt sehen wir aber auch, und das ist wiederum der Vorteil, den der SMI aktuell hat, gegenüber dem DAX, aber auch den anderen Indizes. Wir haben hier ganz viele relativ nah beieinander liegende, naja, ganz viele sind es auch wieder, aber einige relativ nah beieinander liegende Unterstützungspunkte, Haltezonen, wo der Markt das Interesse testen kann. Heißt also, aus meiner Sicht sollte der Absturz des SMI jetzt an der Stelle nicht so gravierend und nicht so, sagen wir, brutal sein, wie in den anderen Indizes. Denn da erwarte ich durchaus einen relativ kräftigen Absturz aus genanntem Grund. So, das heißt, wir sehen hier erstmal die 11.200, 11.150, sowas in dem Dreh. Dann kann man sich als nächstes mal angucken, sollte das nicht halten. Ich gehe mal davon aus, dass es da nochmal eine Etage tiefer geht. Dann sehen wir die rund 11.000. Aber Sie sehen es mit bloßem Auge, es gibt hier doch viele Zonen, wo der Markt halten kann. Erst ab rund 10.800 oder sagen wir mal so mit 11.000 auch wieder nicht, aber rund 10.800, 900 Punkten, so in dem Dreh. Ab da wird es dann kritisch, weil dann die nächste Haltezone, wenn man hier mal die rund 10.650 wegnimmt, die nächste Haltezone ist dann eben das Tief dieser Range, ja, der untere Begrenzungsraum oder die untere Begrenzungszone, da reden wir über 10.350 Punkte. So. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich realistisch? Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir maximal eben 11.000 sehen, sowas in dem Bereich, vielleicht rund 10.950, wenn es ganz schlecht läuft, auf die 10.800 kommen, sowas in dem Dreh. Das kann ich mir vorstellen, um dann so gegen den Sommer über wieder so langsam hochzuziehen. denn naja, wir hier nicht mit den ganz alten Börsenregeln kommen. Also wir wissen ja mit dem Mai, der steht ja auch dann irgendwann bevor. Der tut sich dann ja immer wieder als Krisenmonat oder als erste Idee eines Verkaufsmonats hervor. Und dementsprechend, ja, passt dann auch das alles wieder zusammen. Also von daher wäre ich jetzt hier wirklich vorsichtig, aber auch nicht ganz so skeptisch, dass es hier ganz nach unten läuft im SMI. Ich glaube, damit kann man das so stehen lassen. Gehen wir mal in den S&P 500 und hier sehen wir eben einfach, dass diese starke, extrem steile Aufwärtsbewegung Geschichte ist. Ja, so, die ist jetzt durchbrochen worden. Die vorletzte Woche, die hat ja eigentlich noch gezeigt, okay, es könnte noch gerettet werden, wurde es aber nicht. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass wir hier immer weiter nach unten laufen. Und er hat ja schon mal so das mittlere Bollinger mal so ein bisschen eingezeichnet. Und jetzt sehen wir hier ungefähr 5050 Punkte. Das wäre hier so für mich das Kursziel der Wahl für den nächsten Move. Dann darf man von dort aus mal schauen, ob es eben auch hier wiederum klappt. Ich revidiere das jetzt nicht, ich passe es mal so ein bisschen an, weil ich mir eben vorstellen kann, dass wir hier dann so in dem Bereich, ja, je nachdem wie lange es dauert, auch wieder hochlaufen und da das Gleiche ausprobieren wie beim DAX eben auch. Nämlich, dass wir so ungefähr in dem Bereich 5250 Punkte nochmal das zweite Top bilden, das tiefer ist, um dann wieder abzudrehen. Und Sie sehen es mit bloßem Auge, was haben wir dann? Wir haben nicht mehr tief, hoch. Ja gut, also tief, hoch, höheres, tief, höheres, hoch, höheres, tief, ja, aber nicht mehr höheres, hoch. Und damit haben wir ein Zeichen von Schwäche. Das ist das, was ich mir hier wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann. Nicht das. Das ist das, was ich mir richtig sehr gut vorstellen kann. Das, was hier als nächstes dann wartet. Und das sind zugegebenermaßen natürlich nicht wirklich rosige Aussichten. Deshalb ist auch hier die Idee eher, steigende Kurse dann dafür zu nutzen, Position vielleicht zu verringern, Gewinne mitzunehmen oder zumindest mal abzusichern. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber hier sehe ich immer noch das Potenzial, dass wir hier auch vielleicht getrieben durch eine Zinssenkungsenttäuschung, weil die immer noch nicht da ist, dass dann einfach das Kapital fehlt und die Marktteilnehmer sich erstmal was anderes überlegen müssen. Oder eben wenn wir sagen, naja, dann halte ich mal ein bisschen Cash, weil Inflation ist ja momentan auch nicht mehr so hoch. Ja, und nehmen vielleicht noch ein paar Zinsen mit, bevor sie gesenkt werden, weil das ist mir jetzt alles zu heiß. Also das kann ich mir also vorstellen, dass so langsam in die Köpfe geht. Und deshalb wäre ich jetzt hier so eher auf der bearischen Seite, jetzt nicht auf Crash, sondern auf einer ausgewachsenen Korrektur, die wie gesagt erstmal auf den Bereich 5050 gehen kann. Und dann kann man sich natürlich von einer runden Zahl zur anderen hangeln. 5000 haben wir dann so als nächstes mit dabei. Dann sehen wir hier noch ein paar Punkte, so bei 4930, 40, 50 und schlussendlich so der Bereich, der für mich am relevantesten ist. Und Sie sehen es auch hier, das eins der letzten Allzeithochs, 4800 knapp. Ja, wenn es da nicht wirklich wieder funkt, dann sieht es wirklich schwierig aus. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Wir gehen in die Nasdaq. Die Nasdaq zeigt sich hier tatsächlich noch am robustesten von allen Indizes. Erstaunlicherweise ist doch hier eigentlich am meisten Fantasie, Spekulation und heiße Luft drin. Warum? Weil hier natürlich die ganzen Tech-Werte drin sind, die getrieben durch AI und den entsprechenden unendlichen Anwendungsmöglichkeiten halt unfassbar viele Gewinne versprechen in der Spekulation. Ob das so ist, wer weiß. Ja, aber Fakt ist, man verkauft nicht so stark, wie man das beim S&P oder im Dow Jones, schauen wir uns leider ran, beobachten kann. Das heißt, wir haben immer noch diese Rundung hier drin. Ja, man kann fast so sagen, so ein bisschen so ein Rounding Top. Und wir sehen aber auch hier, dass doch sehr, sehr stark verhandelt wird, dass es immer wieder doch Marktteilnehmer gibt, die auch jeden Dip nutzen, um noch irgendwie was zuzugreifen. Sollte das so anhalten, dann kann ich mir eher vorstellen, dass dass die Nasdaq sich so seitwärts in die Korrektur begibt. Ja, das könnte so sein, dass man zum Beispiel eben tatsächlich so eine Art Flagge dann ja hat, ja, die sich dann so bewegt, aber eben nicht wirklich sehr stark nach unten geht, sondern dass sich das Ganze eher so seitlich, zeitlich abspielt. Das kann man da so hin und her gehen, um dann irgendwann wieder nach oben durchzustarten. Ja, also das ist so die Idee, die sie momentan eher anbietet. Auch hier natürlich immer mit dem Gedanken, sollte die Enttäuschung jetzt so langsam reinkommen, dass es einfach kein billiges Geld gibt, das zur Spekulation in hochspekulative Werte gehen kann, wo einfach nur AI hinten dran steht, so wie damals .com, sollten die Marktteilnehmer dann merken, naja, da kommt ja gar nichts mehr, dann dürfte sich das von der Seitwärtsbewegung auch in eine ausgewachsene Korrektur reinbewegen. Und da reden wir eben über die 16.770, dann reden wir aber auch schnell mal über die 16.000, rund 16.000, was fatal wäre für Anleger, weil natürlich, wer hier oben eingestiegen ist beim Hoch, der will sich nicht wiedersehen bei 16.000. Ja, da ist die Enttäuschung sehr groß und sicherlich auch die Unsicherheit sehr, sehr groß. Soweit ist es noch lange nicht, aber das sind so Ideen, die man sich natürlich auch gerne mal so zurechtlegen darf und mit denen man mal so ein bisschen spielen kann. Zu guter Letzt ist Index, der Dow Jones, auch hier im Wochenchart, der Future, eigentlich ein ähnliches Bild wie im S&P 500, nur dass wir deutlich näher dran sind am kleinen Durchschnitt. Wir sind nämlich hier schon direkt dran. Ja, und damit ist der Dow Jones anders als der DAX, ja, wir haben hier einen Wochenchart, ja, anders als der DAX, anders als der S&P 500, schon da angekommen, wo ich die anderen noch sehe. Erst hinlaufen sehe, nämlich am kleinen Durchschnitt 20. Woran liegt das? Das liegt daran, dass hier die Aufwärtsbewegung seit Januar sehr verhalten, sehr zögerlich war, damit der Durchschnitt immer hinterherlaufen konnte und damit näher dran am Kurs ist. Und das ist genau der Punkt. So, was sehe ich jetzt als nächste Idee auf uns zukommen? Dass zumindest mal ein kleiner Abpraller kommen könnte und eigentlich der Dow Jones der Erste sein dürfte, der hier den Move nach oben macht, wahrscheinlich dann den DAX gerne mitzieht, nur um gleichzeitig mit dem DAX dann nach unten zu kurven, beziehungsweise erst kurft der Dow Jones, dann zieht der DAX hinterher, weil am Ende auch der DAX ist ja kein Tech-Wert, kein Tech-Index, genauso wenig wie der Dow Jones, und damit könnte sicherlich auch der S&P 500 noch mit ein Stück hochlaufen, um dann ebenfalls abzusacken. Bleibt also eigentlich nur die Nasdaq zumindest ein Stück weit davon unberührt, wenn auch nicht zu 100%. Also das ist das, was wir uns hier so vorstellen können. Und deshalb würde ich hier mal auf so Hochs bei rund 39.400, bisschen tiefer, bisschen drüber, bisschen drüber, bisschen drunter, darüber würde ich mir mal Gedanken machen, um dann vielleicht Positionen aufzulösen oder über eine Short-Positionierung nachzudenken, wenn man das nicht schon hier bereits getan hat. Alternativ geht es jetzt im Dow Jones noch eine Etage tiefer auf die 37.500, um dann von dort aus durchzustarten mit der gleichen Idee, nur ein bisschen zeitversetzt, mit der gleichen Idee, dass es dann mal hochgeht und dann von dort korrigiert. Heißt also zusammengefasst für die Indizes, und ich habe jetzt die sehendste Nikkei rausgenommen, für heute jedenfalls, weil ich Ihnen 4 Aktien mitgebracht habe. Zusammengefasst für die Indizes heißt es im Endeffekt, ich sehe das Potenzial nochmal für einen Anstieg. Das bietet sich auch an und es liegt auch in der Natur der Sache, dass da nochmal so eine Korrektur des Impulses kommt. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass diese Korrektur deutlich kürzer läuft, als dass sich viele Marktteilnehmer das wünschen und dementsprechend auch für Enttäuschung sorgen dürfte, was für weiterfallende Kurse sorgen dürfte. So, gehen wir mal in die 4 Einzelaktien und ich starte mal zuerst mit Nvidia. Nicht, weil ich das jetzt besonders irgendwie erwähnenswert finde, was hier passiert, sondern weil ich weiß, dass natürlich viele von Ihnen sich auch damit beschäftigen, ja, was ich auch in den Kommentaren da mal gesehen habe. Und ich verweise zunächst mal auf diese Kerze der Shooting Star. Ja, das war ja schon mal Stein der Diskussion oder Stein des Anstoßes, bin ich auch mal dankbar für. Und ich zeige Ihnen auch nochmal, hier ist ja gar nichts passiert, das ist ja das Beste daran. Hier ist nichts passiert in dem Fall, was die Shooting Star bestätigen würde. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen sind wir mehr oder weniger innerhalb der Kerze geblieben. Nummer 1, Nummer 2, das Hoch würde nie überschritten. Ja, da sehen Sie, wie machtvoll so eine Kerze sein kann, ja, was das für einen Impact auch hat, Auswirkungen. Das Tief wurde aber auch nie unterschritten bis dato. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, 834,17 im Tief und das Tief der vergangenen Woche 830,22. So, das heißt, wenn man hier so sein Stop-Sell reingelegt hat, wäre man knapp eingestoppt worden und befindet sich jetzt so ein bisschen im Niemandsland. Naja, weil das Signal ist schon gültig, aber man ist trotzdem im Verlust, zumindest im Buch. Ja, wie geht es jetzt weiter? Es ist tatsächlich schwer einzuschätzen, weil grundsätzlich die Märkte, und da muss man alles zusammenfassen, grundsätzlich die Märkte angeschlagen sind. Punkt. Nummer 1, Nummer 2, Nvidia ist so heiß gelaufen, da ist eine Abkühlung erforderlich. Nummer zwei, Nummer drei, es ist so viel Emotion dabei, dass hier auch viele schwache Hände am Werk sind. Das ist Nummer drei, das sehen Sie an all den ganzen Diskussionen. So, und trotzdem, und schauen wir Nummer vier auf den Chart, sehen wir eigentlich nur eine Seitwärtsbewegung. Und es könnte wirklich so sein, dass sich das jetzt nicht unbedingt als großes Fehlsignal herausstellt. Ja, das nicht unbedingt. Aber es kann durchaus sein, dass wir uns jetzt hier seitlich bewegen. Der Shootingstar aber durchaus seine Wirkung behält. Das heißt, hier dieses Hoch bei, was haben wir hier, $974 auch wirklich weiterhin hält. Und was bedeutet das für alle die, die jetzt hier short sind mit dem Bruch des Tiefs? Ja, muss man auch eine zeitliche Frage stellen, wie lange ist so ein Signal gültig? Ja, alle die, die hier short sind, aus meiner Sicht ist es eher tatsächlich eine Idee, dass man dann schaut, dass man günstig rauskommt, sobald der Bereich hier wieder erreicht wird und nicht unbedingt darauf setzt, dass Nvidia jetzt hier in sich zusammenfällt. Das realistische Szenario aus meiner Sicht bietet sich momentan eher an durch eine zeitliche Korrektur, um dann den kleinen Durchschnitt nachziehen zu lassen. Und der kleine Durchschnitt ist ja immer sowas wie ein fairer Preis, wenn man so will. Ja, man ist halt am Durchschnitt des historischen Preises. Das ist ja die Aussage dabei. Und damit ist es weder gut noch schlecht, man ist halt neutral, also fair. Und das ist so die Idee, die ich hier am ehesten habe. Und das mag sich Wochen hinziehen. Ja, das kann auch ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer gehen. Aber wie gesagt, wir reden über Wochen bzw. Monate. Und dass es dann irgendwann wieder nach oben ausbricht, wenn eben neue Fantasie reinkommt oder eben genug Käufer sagen, naja, wenn ich jetzt nicht kaufe, dann verpasse ich ja die Rallye über $1,000. Und naja, Sie kennen ja diese Gedanken, die dabei sind. Und das wäre so die Idee, die sich hier jetzt am ehesten aufdrängt. Alternativ fällt es natürlich weiter, aber ich gehe auch hier davon aus, dass Nvidia nicht allzu stark fallen dürfte. Auch hier wiederum das Interesse ist sehr groß. Viele stehen an der Seitenlinie. Viele warten da drauf und die werden sich eben an den Stellen positionieren, wo man irgendwie sagen könnte, oh Mensch, das habe ich verpasst. Und das wäre auch hier dieses kleine Doji Spinning Top Gemisch hier so in dem Bereich bei rund $750. Sollte man davon ausgehen, dass Nvidia die Kraft hat, die Nvidia zugeschrieben werden, wäre dieser Preis offensichtlich schon ein Geschenk. So, und da muss man eben schauen, ob die Marktteilnehmer das genauso sehen. Oder eben nicht. Also das ist so die Idee, die ich zu Nvidia habe. Ist ein bisschen unbefriedigend, ja, weil es ist nicht ganz greifbar. Und deshalb das Szenario, das am wahrscheinlichsten ist für mich, dass es sich jetzt eher so ein bisschen seitwärts bewegt, um dann wieder durchzustarten. Ja, dann habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht für Missmanagement und was es erzeugen kann, Bayer. Das sind natürlich viele Faktoren, die mit reinfließen. Ja, ich bin ja natürlich nicht so in dem gesamten fundamentalen Thema drin, aber ich habe dann irgendwie sowas wie Monsanto im Ohr, ja, oder im Kopf, und dann habe ich sowas wie Übernahme, und dann habe ich sowas wie, Monsanto weiß ich, aber zumindest irgendwelche Skandale, die sie sich selber eingekauft haben. Und das hat alles nichts geholfen. Ja. Kein Management konnte das irgendwie in irgendeiner Weise bewerkstelligen. Klagen kamen rein. Wer sich mit Bayer beschäftigt, weiß es vielleicht besser. Das sind so Schlagzeilen, die mir so durch den Kopf gehen. Worauf will ich hinaus? Nummer eins, wer langfristig investiert, sollte sich natürlich gerne mit dem Management beschäftigen. Das ist die eine Geschichte. Nummer zwei, wer sich den Chart anschaut und die Gesamtmärkte betrachtet, der weiß natürlich, dass ein schwacher Markt schwache Werte nochmal ganz besonders nach unten drücken kann. So, und das ist das, was wir jetzt aktuell sehen. So, damit bin ich wieder in meinem Fachgebiet. Was sehen wir? Wir sehen einfach hier den Abprall an dem letzten relevanten Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich. Ja, Sie sehen es, da ist schon so eine gewisse Historie. Und da ist Bayer gerade frisch abgeprallt. Ja, frisch, das heißt Anfang des Jahres. Ich bin ja hier im Monatschart, um das Ganze dann nochmal deutlich zu zeigen. Und ich kann es nicht anders sagen, Bayer kommt einfach nicht voran. Und jetzt ist die Frage, und das ist aber auch aus dem Monatschart heraus, wo könnte denn Bayer jetzt noch hinfallen? Nehmen wir mal an, der DAX schwächt sich weiterhin ab, die anderen Aktienindizes fallen weiter. Wo bewegt sich dann Bayer hin? Das sind so die Marken, über die wir uns als nächstes unterhalten. Wir reden über rund 25 Euro, da sind wir aber nahezu. Ich meine, wir liegen bei 26,96, ja, das kann innerhalb der nächsten Tage passieren. dann reden wir, und das ist das Dramatische daran, dann reden wir nicht mehr über einen gravierenden Pullback, ja, das wäre eher eine Chance zum Shorten, sondern dann reden wir darüber, dass der nächste Unterstützungspunkt bei 16 Euro liegt. Das heißt, wir reden hier über knapp 10 Euro Abwärtspotenzial von 26 Euro. Ja. Und das ist so eine Geschichte, da wäre ich als Aktionär natürlich nicht wirklich erfreut. Und das Schlimme daran ist, sollte das nicht halten, und selbst wenn so ein Durchbruch kommt, oder selbst wenn so ein Abpraller kommt, ja, wo sollte es denn noch hingehen? 22, um dann durchzulaufen auf 10. Ja. Und das ist das, worüber wir hier bei Bayer reden. Wo soll das Aufwärtspotenzial herkommen? Wo soll die Idee herkommen, dass hier eine wesentliche Korrektur nach oben läuft? Am Ende ist der Weg vorgezeichnet. Und jetzt können wir uns eben vorstellen, wenn der DAX deutlich unter Druck gerät, geraten die schwachen Werte natürlich nochmal extra unter Druck, ist ja klar. Ja, weil warum soll ich die noch mitschleppen, wenn ich mich erstmal um die anderen gewinnbringenden Sachen auch noch kümmern muss? Und das ist so eine Sache, da kann eben auch so eine Bayer deutlich stark unter die Räder kommen und dann reden wir eben wirklich über 16 Euro, dann reden wir über 10 Euro und dann reden wir eben wirklich irgendwann mal halt über das Allzeittief, das auch nicht weit, weit entfernt liegt. Ja, da reden wir hier über, weiß nicht, 8, 6, keine Ahnung, ja, sowas. Also da wird schon dramatisch und deshalb ist es durchaus mal auch interessant, sich mit solchen Werten zu beschäftigen, einmal um Short-Situationen zu suchen, aber um auch zu sehen, wie weit so ein Wert im Endeffekt in sich zusammenbrechen kann, auch aufgrund von Managementversagen. Ja, das ist ganz klar der Fall, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gehen wir mal auf Amazon. Jetzt bleiben wir wirklich nur bei der technischen Betrachtung. Amazon ist insoweit interessant, dass wir hier an so einem Widerstandsbereich bei rund 188 Dollar angekommen sind. Einmal getestet, abgeprallt, zweimal getestet, deutlich abgeprallt. Jetzt haben wir uns von dort aus erholt. Ja, wir sind vom Tief und rund 80 Dollar wieder hochgelaufen auf rund 186 Dollar, also mehr als verdoppelt. Und was sehen wir in der vergangenen Woche? Wir sehen ein Spinning Top Doji, ja, am Widerstandsbereich. Und das ist Anlass zur Sorge. Ja, das ist insoweit Anlass zur Sorge, dass ich jetzt, wenn ich Aktionär wäre, würde ich jetzt über die Gewinnmitnahme nachdenken, zumindest über eine Absicherung. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass man sich hier auch überlegen kann, gehe ich denn schon short? Ja, ist das eine Idee, um sich gut abgesichert natürlich hier nach unten reinzubegeben, um zumindest mal den Bereich, das kann man uns da überlegen, also einmal hier die Idee, die war ja durchaus richtig, die jemand hatte, um sich hier entsprechend auf den Bereich rund 160, sag mal 160 Dollar einzustellen, was ungefähr ein Potenzial von 20 wäre. Und wir können es mal spaßeshalber anschauen, wie sie das Ganze hier dann grafisch darstellt. Ja, da hätte man so ein Chance-Risiko-Verhältnis von rund 1 zu 3,3, irgendwie sowas in dem Bereich. Schon mal gar nicht schlecht. Sollte das nicht halten, dann reden wir darüber. Ja, dann haben wir 1 zu 5,3. Und wenn wir darüber reden, reden wir über 143, 45 Dollar, was schon mal ein deutlicher Schlag ins Kontor wäre. Und das darf man sich dann gerne auch mal anschauen, inwieweit sowas relevant wäre oder eine Idee wäre. Von der Logik her, glaube ich, relativ greifbar, muss man nur schauen, ob das jetzt eben auch so eintritt, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, das wäre halt so eine Idee, ja, die dann durchaus auch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis anbietet, um da mal diese Karte dann zu spielen. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen Apple mitgebracht und Apple hat natürlich hier meine Zeichnung ignoriert. Apple ist es nicht weiter durchgefallen, sondern Apple ist genau am Unterstützungsbereich massiv nach oben gelaufen. Und das finde ich insoweit natürlich interessant, dass alles andere momentan so ein bisschen zumindest schwierig ist, aber nicht positiv. Und Apple macht genau das Gegenteil. Aber so kennt man Apple nicht nur von den Produkten. Ja, man hat immer wieder das Unerwartete. Mittlerweile ja nicht mehr so, aber ne, die Disruption war ja dann doch schon immer mal da über die Jahrzehnte. Und ja, in dieser Woche sieht es halt genauso aus. Ist es jetzt der Startschuss für den Move nach oben an die Oberkante bei rund 200 Dollar? Da bin ich skeptisch. Ich sehe es tatsächlich eher auch so als Idee, dass man ja, vielleicht so in den Bereich von 183, 485, sowas in dem Dreh kommt, um dann von dort aus ja, sich idealerweise maximal seitwärts zu bewegen. Ja, denn es wäre wirklich ein arger Zufall oder ein arg großes Wunder, wenn Apple jetzt durch eine große Rallye hervorsticht, wenn alles andere sich erstmal konsolidiert und korrigiert, zumindest zeitlich korrigiert. Deshalb ist das aus meiner Sicht für Apple auch das beste Szenario. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach oben durchläuft über die $200. Da muss was passieren, aber wer weiß, vielleicht zaubert Tim Cook ja noch irgendwas aus dem Ärmel. Wird sich zeigen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das so die Idee, die ich hier mit Apple habe. Natürlich ist auch möglich, dass jetzt dann Apple nach einer kurzen Korrektur nach oben, nach unten noch eine Stufe durchgereicht wird auf die 156. Das sollte aber an der Stelle aus meiner Sicht auch reichen als Korrektur. Das würde ich dann nicht als Fehlausbruch werten, weil hier in dem Bereich ja doch einiges schon mal war an Kauf- und Verkaufsinteresse und das sicherlich erstmal auch einen Abprall zur Folge haben dürfte, der dann wiederum für Marktteilnehmer interessant sein könnte, die sich auch durchaus langfristig mit Apple beschäftigen wollen. Ja, und damit haben wir es auch schon. Ich glaube, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen zeitlich. Ist aber auch nicht so schlimm, denn hoffe ich jedenfalls. Ja, denn am Ende, es ist eine spannende Phase, in der wir sind. Die Märkte sind angeschlagen. Das ist eine ganz klare Aussage. Zu der stehe ich auch, bei der bleibe ich auch. Ich rede nach wie vor nicht vom Crash, das wäre auch völlig überzogen. Ich rede eher davon, Vorsicht walten zu lassen, Short-Chancen zu suchen, Absicherung in Erwägung zu ziehen und vor allen Dingen auch Gewinnmitnahmen in Erwägung zu ziehen. Und da mag der Pullback, der jetzt kommen kann, durchaus zu helfen, um eben vielleicht noch ein bisschen bessere Preise zu erzielen. Aber ich würde es nicht damit rechnen, dass es nochmal die Fortsetzung der Rallye gibt. Das ist aus meiner Sicht erstmal vom Tisch. Damit lasse ich Sie in die Woche rein. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Ich werde dann am Dienstag, ich kann es ja auflösen, er hat schon angedeutet, zu Megadeth gehen. Und die Stimmung muss gewaltig sein, weil Megadeth ist in Buenos Aires und in Argentinien mega groß. Die spielen drei Shows, drei Tage ineinander. Und es wurde in Buenos Aires ein ganz besonderes Event entwickelt oder hat sich einfach entwickelt bei einem Megadeth-Konzert, das rund um die Welt gelaufen ist. Und was da passiert ist, werde ich Ihnen dann als Video zeigen bei Fast & Forex am Donnerstag. Dann berichte ich aber auch schon aus Mendoza und von daher bin ich noch ein paar Tage hier. Also wie gesagt, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Arndt.